Dem Revanchismus vorbeugen, ist ja vielleicht ein bisschen merkwürdig, das Thema. Ich weiß nicht, was Anne dabei so gedacht hat bei dem Thema. Revanchismus ist ja etwas, was gerade uns eigentlich sehr beschäftigt, obwohl wir das vielleicht nicht mit diesem Begriff verbinden, weil Revanchismus ist eigentlich so, ich sag mal, so ein stehender Begriff, man könnte auch sagen, ein Terminus technicus für, ich sag mal, die zweite Halbzeit in der Weltpolitik. Also wir kennen das zum Beispiel aus dem Deutsch-Französischen Krieg, also Frankreich und die Preußen haben sich ja gekloppt, 1870, 71 und Elsass-Lothringen ging dann an die Preußen und daraus ergab sich dann eben so ein Revanchismus, also irgendwann holen wir uns das zurück. Der Zweite Weltkrieg, sagt man, ist im Endeffekt auch nur nochmal so ein Ausdruck für das, was im Ersten Weltkrieg geschehen und durch die Versailler Verträge dann widerfahren ist, kann man nicht sagen, aber als Last auferlegt wurde und die Leidenschaft für den Krieg, für den Zweiten Weltkrieg, für das, was Adolf Hitler dann da verbreitet hatte, hatte eben viel auch mit Revanchismus zu tun. Jetzt sind wir wieder wer, jetzt haben wir wieder die Chance, uns zu rächen, die Dinge wieder gerade zu rücken. Jetzt pfeifen wir, könnte man sagen, die zweite Halbzeit an. Und das ist nicht nur in der Weltpolitik dann so ein Thema, sondern das ist ja auch eben so im alltäglichen Miteinander zwischen Menschen so ein Thema. Also so eine zweite Halbzeit, wir sagen dann, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und von daher ist das, womit wir uns heute beschäftigen, schon auf der einen Seite ein Thema, was, so könnte man sagen, eben die Weltpolitik auch bewegt, aber am Ende auch den Einzelnen bewegt und bewegen kann. Und wir, um sich dem Thema zu nahen, beschäftigen wir uns heute eben mit einer Bibelstelle. Wir haben es ja gerade gehört, ein bisschen länger gewesen, die Geschichte, die auch sehr, sehr wesentlich ist für zum einen die Geschichte Israels und zum anderen aber auch um zu entdecken, wes Geistes Kind ein Mensch sein kann. Also die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Das ist eine Geschichte, die, ich weiß nicht, wie bekannt sie ist, wer von euch sie so kannte und auf dem Schirm hatte. Man muss vor Augen haben, Israel ist ja dann aus Ägypten ausgezogen und das Buch Josua erzählt uns ja dann von dem Einzug ins gelobte Land. Endlich war Israel angekommen in dieser Freiheit nach 40 Jahren Wüstenwanderung und in diesem gelobten Land sollte ja dann alles besser werden. Die Staatsform. Und das ist ja immer wieder auch die Frage, welche Staatsform ist eigentlich eine, die Gott gefällt, also Demokratie oder Monarchie oder wir wissen es nicht so genau. Die Staatsform, die man dort hatte, war irgendwie gar nicht so genau definiert. Es war so ein Zwölf-Stämme-Bund und man kam immer zusammen, wenn es irgendwie eine Herausforderung gab. Und die Herausforderung bestand ja meist durch Angriffe von außen, von Fremden. Die Philister spielen dort eine große Rolle. Und dann hat man sich immer zusammengetan und hat sich miteinander verteidigt und dann ging hinterher jeder wieder so in seinem Bereich. Das war so die Wirklichkeit der zwölf Stämme. Aber auch dort musste ja, regiert werden, kann man so gar nicht sagen. Es gab eben diese Helden, diese Richter in dieser Zeit, 12 an der Zahl, und die wurden immer wieder von Gott berufen, charismatische Männer und Frauen, die dann eben in Israel zum Teil recht gesprochen haben, so als Anführer fungiert haben, wobei der Begriff eben nicht so ganz passt, weil es war eben, eben dieser lose Verbund. Und dort gibt es dann Gideon, Deborah, Simson, so unterschiedliche Richter, die dort auftauchen, eben 12 an der Zahl. Und der letzte Richter in Israel war Samuel. Und Samuel war schon ein Mann, der, man könnte sagen, nach dem Herzen Gottes. Und dieses Richteramt sollte dann weiter auf seine Söhne übertragen werden. Aber manchmal sagt man ja, wir hatten das ja auch in der Bibelstunde vor kurzem, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist manchmal so, aber manchmal ist er so weit weg, dass man das gar nicht mehr miteinander in Verbindung bringt. Und die Söhne Samuels, die taugten nichts. Sagen wir es mal so kurz und knapp und bringen es so auf den Punkt. Und deswegen kamen dann die Oberen, die Ältesten des Volkes irgendwann zu Samuel und sagten, du bist alt, irgendwann bist du nicht mehr da und deine Söhne, die sollen nicht Richter über uns sein. Das kennt man ja auch in Monarchien so, aber das gibt es auch so in Demokratien so, dass man irgendwann merkt, der nachfolgen könnte, der irgendwo so der Kronprinz ist, und das muss jetzt noch nicht mehr eine Blutsverwandtschaft irgendwie sein, der taucht nicht so richtig und wir sollten mal irgendwie gucken. Und so kamen die Ältesten eben zu Samuel und sagten, wir wollen nicht, dass die über uns herrschen, dass die über uns richten, gib uns einen König. So wie alle anderen Völker das auch haben. Und die Geschichte kennt man ja so ein bisschen. Samuel ging dann zu Gott und sagte, tut mir leid, aber ich weiß, du bist unser König, aber sie wollen jetzt so einen König wie alle anderen Völker auch. Und Samuel war echt knatschig und sagte das auch so seinem Herrn. Und Gott sagte dann zu ihm, Samuel, nimm's dir nicht so zu Herzen, das ist nicht gegen dich, sondern ist gegen mich. Und dann wurde eben ein König eingesetzt, der erste König in Israel, Saul. Das war so im Jahre 1020 vor Christi Geburt. Und dieser Saul war dann eben der, der in Israel eine andere Herrschafts- und Regierungsform oder für eine andere Herrschafts- und Regierungsform stand. Saul war König. Und am Anfang machte er, seinen Job auch irgendwie ganz gut, aber dann irgendwann tat er, was Gott missfiel. Das müsste man sich nochmal an einer anderen Stelle angucken, weil wenn ihr so den 1. Samuel lest, dann sind da schon auch Stellen drin, wo wir heute dann irgendwie denken, uiuiuiui. Aber was wir eben lernen ist, dass Saul dann vor dem Angesicht Gottes sich verbergen musste, weil das, was er tat, nicht dem Befehl Gottes entsprach. Und so kam es dazu, und das sind politisch immer sehr schwierige Situationen und Zeiten, so kam es dazu, dass neben dem König ein zweiter König gesalbt wurde. Samuel ging hin und salbte David. Und das ist eben verbunden mit dieser Königsherrschaft. Und ich weiß nicht, wir kriegen das ja heute, müssen nur in die Nachricht gucken. Also wenn irgendwo so ein Kronprinz auftaucht und der dann auch irgendwie schon bei der K-Frage, also nicht König, sondern Kanzlerfrage, dann irgendwie sich positioniert, das ist zwischen den Inhaber, zwischen dem aktuellen Kanzler und seinem eventuellen Nachfolger, geht es immer dann rund. Man lächelt sich an, aber hintenrum wird dann kräftig zugestoßen. Und so war es dann auch hier. David machte auch einen guten Job. Also er hat ja Goliath dann besiegt und man sang auf den Straßen dann, Saul hat 1000 erschlagen. Das ist ja schon mal was. Aber David hat 10-mal 1000 erschlagen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen oder mal in die Rolle des Sauls hineinzuversetzen, wie das klingt. Ja, du hast 1000 erschlagen, du hast einen guten Job gemacht, so würde man das dann heute sagen. Aber David, der hat es nur so richtig drauf. Das war für Saul natürlich dann eine große Herausforderung. Er ging dann hin und versuchte dann irgendwie David auf seine Seite zu ziehen. Er holte ihn ja dann an den Hof, machte ihn zu seinem Waffenträger. David wurde auch Sauls Therapeut, weil er kriegte ja dann immer zwischendurch so Depressionen und dann die Musik hat ihm geholfen. Und immer wenn David dann Musik machte, dann ging es Saul auch wieder besser. Also er bekam auch ein Posten bei Saul am Hof und aber Saul merkte eben, okay, der wird mächtiger und mächtiger und er hatte Angst, dass irgendwann David gegen ihn integriert. Und was macht man dort? Früher, gibt es manchmal heute auch noch, in früheren Zeiten bei den Monarchien, war es dann auch immer so, was hat man gemacht? Kopf ab ist die eine Variante, aber es gibt noch eine schönere Variante, ist vielleicht so ähnlich wie Kopf ab, aber doch irgendwie anders. Verheiraten. Also Saul kam dann auf die Idee und sagte, ja, Herr David sollte meine älteste Tochter heiraten, weil wenn wir familiäre Banden miteinander knüpfen, dann wird das schon werden. Kennen wir aus der Geschichte. So hat man das früher oft gemacht. Also das war, sag mal, mitunter auch verfeindete Stämme, dann hat man eben zwei Heiratsfähige gefunden und die zusammengebracht. Und da wurde nicht danach gefragt, liebst du die, sondern das war Politik, das war ein Machtspiel. Und das hatte sich Saul auch so gedacht, na, wenn meine älteste Tochter und David heiraten, dann ist... Aber das Problem war, dass die jüngere Tochter von Saul, die Michal, die hatte sich in David verknallt. Und dann war eben die Frage, heirate ich jetzt eben, um irgendwie einen Deal zu machen oder heirate ich um der Liebe willen? Wie heißt das noch auf dem Hof, fällt mir gerade ein? Hektar besteht, Liebe vergeht oder? Kennt das keiner? Das ist bei der Frage, wen heirate ich? Mit der Liebe, vielleicht ist sie ganz nett, der vom Nachbarhof und so. Und ja, kann man ein paar nette Tage, Wochen, Jahre vielleicht haben, aber Liebe vergeht, aber Hektar besteht. Also wenn die beiden Familien sich zusammentun. Und das ist das Denken, kennen wir bis zum heutigen Tage. Nun hatte aber sich das anders entwickelt und es kam zu dieser Liebesheirat zwischen Michal und David. Und dann kam nochmal erschwerend hinzu, dass der Sohn Sauls und David sich anfreundeten. Wir können da auch wunderbare Geschichten im Alten Testament, im ersten Buch Samuel lesen. Die beiden wurden richtig, richtig Kumpels, die waren so. Und als Saul eben immer mehr sah oder immer mehr befürchtete, ihm, dass ihm die Felle wegschwimmen, dann versuchte er eben oder dann machte er eben einen Plan und sagte, okay, jetzt kommt diese Nummer hier, Kopf ab. Aber weil Michal in David liebte, verriet sie die Pläne. Und Jonathan unterstützte dann David auch noch. Und da war Saul natürlich richtig knatschig. Nicht nur er hat 1.000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen, sondern auch die eigene Mischpoke, die eigene Familie stellt sich jetzt in den Weg und ist auf der Seite des Widersachers. Und da haben die beiden eben dann richtig Stress miteinander bekommen und Saul versuchte dann David eben zu töten. Ja, so ist das. Heute schneiden wir nicht mehr die Köpfe ab. Es gibt immer noch Regionen in dieser Welt, wo das passiert. Aber wenn man in die Politik eben hineinblickt, dann versucht man auf einmal... was? Ihre Doktorarbeit enthält auch noch ein Plagiat? Ich weiß das nicht, ob das stimmt bei dem, was wir am letzten Freitag erlebt haben. Aber diese Kandidatin, ich finde, ich bin dankbar dafür, dass sie nicht Verfassungsrichterin geworden ist, kann man sich darüber streiten, aber diese Kandidatin wurde dann eben hintenrum nochmal eben abgesägt, weil man einfach, naja, man schneidet heute nicht mehr die Köpfe ab, aber es gibt ja andere Wege. Bis zum heutigen Tage läuft das so bei Königskindern, in dieser Welt, in der Politik, aber auch in der Gemeinde. Also, Saul wollte nun David töten und setzte ihm immer nach. Und wir lesen dann, dass Saul mit 3.000 Leuten immer unterwegs war und David mit 600. Also er war ganz klar unterlegen. Und dann kam es zu dieser Szene, also es gibt es dann mehrfach, dass Saul versucht, irgendwie dem David habhaft zu werden. Und einmal war er schon ganz nah dran und dann kamen wieder die bescheuerten Philister dazwischen. Dann hat er ihn fast schon erwischt und dann musste er sich aber erst wieder um die Philister kümmern. Und dann ging er dahin und führte im Krieg und besiegte die und dann ging es wieder dahin, dass er sich um David kümmern konnte. Und dann kam es eben zu dieser Szene, die wir gerade gehört haben. Saul war nun schon ein bisschen abgekämpft und ging dann in dieser Höhle in Gedi, ging er dann, um sich die Füße zu bedecken. David war schon mit seinen Männern in dieser Höhle Und Saul ging hinein, sich die Füße zu bedecken. Wenn ihr in der modernen Übersetzung mal reinguckt, was das bedeutet, furchtbar. Dieser Begriff, wisst ihr, was das meint? Es gibt ja sogenannte Euphemismen. Ein Euphemismus ist ja ein schöner Ausdruck vielleicht für etwas, was nicht so schön ist. Früher, die Stiefmütter, die hatten ja kein gutes Standing. Wenn man gesagt hat, das ist meine Stiefmutter, wusste man schon, oha, 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 weil das war oft nicht so gut. Heute heißt eine Stiefmutter Bonusmutter. Klingt doch gleich ganz anders. Der bekannteste Euphemismus, der uns gerade immer wieder begegnet ist in der Politik, Sondervermögen. Super. Also wir machen hunderte Milliarden an Schulden und nennen das Sondervermögen, damit wir dem Lachs das nicht merken. Also in Zukunft, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, bist du aber fett geworden, oder? Dann kannst du mal sagen, ja, das ist Sondervermögen. Also ein Euphemismus ist eben etwas, was umschrieben wird und an diesem Begriff die Schuhe bedecken, entdeckt man, wie schön das Orientalische, das Hebräische ist. Und ihr alle wisst, was das meint. Es gibt einen Moment, an dem ihr euch immer die Schuhe bedeckt. Wann? Und wann lässt du sie runter? Wenn du aufs Klo gehst. Saul musste austreten. Der musste mal. Deswegen ging er auch in die Höhle und alle anderen blieben vor der Tür. Weil er bringt ja nicht seine 3000 Mann mit rein und sagt, umdrehen, ich muss mal. Eine wunderbare Beschreibung. Kommt, glaube ich, in der Bibel nur zweimal so vor. Aber wenn ihr Leute zum Bibellesen verlocken möchtet, mal gucken, ob ich es durchhalte. Ich werde das in Zukunft immer machen. Könnt ihr auch so machen, wenn ihr irgendwo seid. Und so. Sag mal, Helge, wo kann ich mir hier mal eben die Schuhe bedecken? Also, dann kommt ihr ins Gespräch über Heilige Schrift. Also, Saul musste sich die Schuhe bedecken und setzte sich dorthin. Und dann haben wir ja diese Geschichte gelesen, wie David, der saß mit seinen Männern hinten in der Höhle, das mitkriegte und sich anschlich. Und jetzt hatte er die Chance. Das waren 11 Meter, auf den Punkt gelegt. Saul saß vor ihm, die Hose unten, also kein Schwert in der Hand. Und ja, der Mann, der ihm nach dem Leben trachtete, der Mann, der ihm auf seinem Karriereweg zum König hin ja noch im Weg stand, der war vollkommen hilflos vor ihm. Und was war das für eine Chance? Und seine Männer sagten auch zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Also seine Männer, seine Berater waren da noch und haben gesagt, so, das ist Tag des Herrn. Also das, was sie sagen, kommt jetzt so im Buch Samuel und so nicht vor, aber das ist ja eine gute geistliche Aussage. Das ist der Tag des Herrn. Das ist eben das, wo Gott dir jetzt die Chance gibt. Verpass ihn nicht, greif zu. Hier kannst du jetzt für klare Verhältnisse sorgen und der dich seit so langer Zeit irgendwie versucht umzubringen, der dir das Leben schwer macht, der noch für deinen letzten Karriereschritt dir im Weg steht, den kannst du jetzt kalt machen. Kein Problem. Seine Leute sind draußen vor der Tür. Und wenn der König tot ist, klappt auch sowieso die Moral der Armee häufig dann in sich zusammen. David, sagen seine Männer, nutzt diese Chance. Nutzt diese Chance. Okay. Das ist jetzt nichts, was wir vielleicht alltäglich erleben. Das gehört nicht zu unserer Lebenswirklichkeit. Aber was zu unserer Lebenswirklichkeit gehört von jedem Einzelnen ist, dass es zwischendurch immer wieder Chancen und Möglichkeiten gibt, die man ergreifen kann und die auch einfach großartig dann auch aussehen. Und wo man sagt, ja, das muss ja vom Herrn sein, weil es ist so gut für mich und ich muss diese Chance ergreifen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Geld anzulegen. Dann bekommt man gesagt, diese oder jene Aktie musst du dann kaufen und dann dreht sich gerade die ganze Welt drum, unsere sozialen Sicherungssysteme, Altersvorsorge, packen wir jetzt auf dieses Pferd. Ich glaube, dass das vollkommen verkehrt ist und dass das auch nicht gut geht. Aber du bist doch bescheuert. Wer bei dieser Zeitenwendenrede auf die gehört hätte, die gesagt haben, jetzt musst du in Rheinmetall investieren, weil, also Rheinmetall ist ja eine der größten Rüstungsfirmen, die wir in Deutschland haben, weil die Aktie wird durch die Decke gehen. Wer darauf gehört hat, der hat sein Geld vermehrt, um einiges. Nutz doch die Chance, sei doch nicht so blöd. Und das gibt es immer wieder im Leben in den unterschiedlichsten Bereichen. Und das fängt schon an bei, ich sag mal, den Sonderangeboten im Supermarkt. Greif doch zu, nutz doch die Chance. Und das Besondere hier bei David ist, seine Berater sagen ihm jetzt und begründen das ja auch noch fromm, jetzt musst du zugreifen. Irgendwas passiert in ihm, dass er sagt, nein, nein. Und er geht nur hin, schleicht sich an und schneidet ein Zipfel ab von dem Gewand und geht dann wieder zurück. Nein, sagt er. Was ist in diesem Mann? Was wohnt in diesem Mann, dass er in dieser Situation, die so wie ein Elfmeter auf dem Punkt vor ihm liegt und wo seine Berater ihm sagen, das ist Tag des Herrn, greif zu, dass in ihm dann etwas entsteht und ihn bewegt, dass er am Ende sagt, nein. Henry Newman hat immer gesagt, also ich würde das nicht so eins zu eins übernehmen, aber er hat immer gesagt, dass das Reden Gottes in deinem Gewissen auch stattfindet. Also man muss aufpassen, weil das Gewissen wird auch, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber irgendwie schlug ihm, und so lesen wir das auch, etwas in seinem Herzen, das Gewissen rührte ihn und er sagte dann, nein. Warum? Warum? Natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, ihr Russen, ihr seid ja nur noch eine Regionalmacht. Die Chance, den jetzt mal richtig einen reinzudrücken, ja klar, nutze ich die als Barack Obama. Aber David wusste und dachte da nochmal tiefer und anders drüber nach und wusste, das, was ich jetzt tue, wirkt sich aus und hat eine Auswirkung. Und die Frage ist, ob das, was ich tue, im Kleinen oder wir im Großen, was hat das für eine Auswirkung am Ende? Bringt das Frieden oder Unfrieden? Bringt uns das in der Welt weiter im Sinne eines menschlichen Miteinanders oder zerstört das eher die Gemeinschaft unter uns Menschen? Und David hört auf sein Gewissen und sagte, nein, mache ich nicht, schnitt nur ein Stück Stoff ab. Und als Saul dann wieder draußen war, rannte er ihm hinterher und sagte, Saul, Saul. Schau, Gott hat dich mir in die Hand gegeben. Ja, das gibt's. Manchmal haben wir Menschen in der Hand. David sagt, Gott hat mir diese Möglichkeit gegeben. Ich saß in der Höhle hinter dir, als du dir die Füße bedeckt hast. Da saß ich hinter dir und es wäre ein leichtes gewesen. Glaubst du nicht? Hier, guck mal an deinem Frack da, ich habe ein Stück Stoff abgeschnitten. Ich hätte dir auch den Hals abschneiden können. Aber ich habe es nicht getan. Und da kommen diese beiden ins Gespräch. Und die Frage ist, David, warum hast du das nicht getan? Wenn wir versuchen, eine Chance zu ergreifen, beim Schopfe zu packen, dann ist das immer verbunden auch mit dieser Vorstellung, dass wir das, was wir für einen Plan für unser Leben haben, durch diese Möglichkeit umsetzen. also der Fußballer, der in einem Champions-League-Finale dann eben auf dem Elfmeterpunkt den Ball auf dem Elfmeterpunkt hat, der hat nur ein Ziel. Er will Champions-League-Sieger werden. Ist auch alles legitim. Und das, was er tut, dient dann der Erfüllung seines Zieles, Umsetzung seines Plans. Und das ist die Frage auch für uns als Christen. Ist das, was wir leben, dient das der Umsetzung meines eigenen Plans oder dient das der Umsetzung des Plans Gottes für uns und für unser Leben? Da muss man sich entscheiden. Natürlich, wenn ich möglichst schnell viel Geld machen will, dann gehe ich an die Börse und sage, okay, und guck, wo habe ich den größten Benefit. Aber ist das der Plan Gottes für unser Leben, für dein Leben? Und das ist das Erste, dass David wusste, er kann jetzt hier seine Wünsche und Träume und Sehnsüchte ganz schnell dann umsetzen und zum Ziel bringen. Aber ist das Gottes Weg? Und glauben wir eigentlich, wir kommen zum Ziel unseres Lebens, an den Wegen Gottes vorbei? Und dann entscheidet sich eben David, dass er sagt, ich will auf Gott vertrauen und auf seine Wege. Und das Zweite, was dann rauskommt in diesem Gespräch, was auch sehr interessant ist, also als David hinterher mit Saul spricht, er spricht dann Saul an, er ist selber schon zum König gesalbt. Er wurde dann von allen gehypt, Saul 1000, du 10.000. Er geht auf Saul zu und sagt, mein Herr und mein König, und beugt sich nieder. Mein Herr und mein König, und beugt sich nieder. Das ist eine spannende Geschichte. Wir werden am Donnerstag dann auch gerade über diesen Punkt noch ein bisschen weiter nachdenken. Das ist eine spannende Geschichte. Wie gehen Christen eigentlich in dieser Welt mit Obrigkeit um? Wie verhalten sich dem gegenüber? Eine spannende Frage. Aber David wusste, der Typ taucht nichts. Er taucht nichts. Das, was er macht, ist nicht im Willen Gottes. Der taucht nichts. Und er hätte eigentlich sagen können, du Saul, werde erstmal vom Saulus zum Paulus. Aber so, du tauchst nichts. Und er hätte sich über ihn erheben können und sich selber, weil er es besser kann und weiß, dann in diese Position bringen können. Aber er sagt, nein, das ist nicht mein Ding, ihn abzusetzen, sondern es ist am Ende Gottes Geschichte mit ihm. Und später lesen wir, wie Saul dann wieder im Kampf gegen die Philister, er hat mächtig verloren, sagt dann zu seinem Schwertträger, töte mich, ich will nicht in die Hände der Philister fallen, der Schwertträger kann es nicht machen. Und so stößt er sich am Ende selber ins Schwert und tötet sich. David erkennt diesen Saul an als sein König und als sein Herrn. Das ist etwas, was uns, wo wir, glaube ich, alle drüber nachdenken sollen, wo ich auch drüber nachdenken muss für mich, inwieweit mein Respekt gegenüber den Ämtern so ist, wie es sich gebührt. Ich kann dann auch kritisieren, also geht nicht darum, nicht zu kritisieren. Aber es geht darum, dann die Menschen, die Verantwortung haben und zu übernehmen, zu respektieren. Der Mann, David, hat irgendwie in sich dieses Bewusstsein gehabt, wusste genau, der taucht nichts. Und er hat aber gesagt, du bist mein König und du bist mein Herr und beugt sich vor ihm nieder. Das lebte auch in ihm. Und zum Dritten hat er dann, und das hat er dem Saul dann gesagt, hat er mitgeteilt, du, natürlich, wir sind ja immer im Recht. Das gehört zu unserer Vorstellung dann auch dazu. Also mit dem, was ich sage, habe ich natürlich immer Recht. Und David war da auch nicht anders. Und Saul sah das natürlich auch für sich so. Er fühlte sich im Recht. Wir hatten das vor kurzem auch in der Bibelstunde. Es gibt keinen Menschen, der mit dem, was er tut, etwas Böses will. auch nochmal ein anderes Thema. Er fühlte sich auch im Recht. Und David stellte sich da nicht hin und sagte, ich habe Gott auf meiner Seite. Sondern sagte zu ihm, Gott soll der Richter sein über dein und über mein Leben. Nicht ich will richten, sondern ich will Gott richten lassen. Und dann geschieht ihm das, was diese unglaubliche Kraft hat, Dinge zu verwandeln. Wenn wir hinter die Geschichte im 1. Samuel weiterlesen, dann denken wir auch, naja, es ging auch wieder ein bisschen in die Brüche. Aber in dieser Situation, wir haben es ja in der Lesung gehört, am Ende, die beiden reden miteinander und dann hat Saul eine Bitte an David. Wisst ihr noch, wie die hieß? Verschone meine Familie. Verschone meine Familie. Er wusste genau, seine Zeit läuft ab und die Zeit Davids kommt. Er sagt, ich weiß, du wirst irgendwann in der K-Frage vorne liegen. Bitte verschone meine Familie, weil damals war das so. Wenn man jemanden besiegt hat, musste man auch das ganze Umfeld abräumen, damit nicht irgendein Spross aufwächst, der sich rächt. Weil Revanchismus liegt in uns allen, dass wir sagen, irgendwann sehen wir uns nochmal und dann. Und was passiert in unserer Welt, was passiert in meinem Leben dadurch? Wir kommen mehr und mehr in Situationen hinein, wo wir Angst davor haben, dass das Ganze kriegerisch jetzt endet. Saul bittet David und sagt ihm, ich weiß, du wirst irgendwann König sein und mich wird es nicht mehr geben. Dann bin ich ja nicht mehr da. Aber bitte, verschone meine Familie. Versprich mir das. Und was sagt David zu ihm? Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich werde nicht deine Hand an deine Familie anlegen, so wie man das dann eben tut, wenn es zur zweiten Halbzeit kommt im Revanchismus, sondern ich werde sie leben lassen. Auseinandersetzungen, Kämpfe um Macht, die gibt es immer und überall, seitdem es die Menschheit gibt. Und wir kommen immer wieder in so einen Strudel rein, wo wir uns mehr und mehr darauf verengen, dass wir sagen, ich muss stärker werden, damit ich dich überwinden kann. Ich muss mehr Waffen haben, damit ich dich besiegen kann. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann hat man den anderen vielleicht besiegt. Aber was ist dann 20, 30, 40, 100 Jahre später? Aber in der letzten Zeit auch ein bisschen nochmal drüber nachgedacht, was war eigentlich, als Jugoslawien auseinandergefallen ist? Was ist da eigentlich passiert? Mitten in Europa ein Beispiel des Schreckens dafür, was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu überwinden. Und David war so ein Mann. Und hinterher wurde er König über Israel. Er war so ein Mann, der nicht einfach gesagt hat, ich packe die Chance beim Schopfe, sondern der gesagt hat, Gott, du hast doch einen Plan. Und ich warte darauf, dass du ihn in meinem Leben umsetzt. Gott, du hast in meinem Leben doch Menschen dann berufen und ich kann vieles nicht nachvollziehen, die herrschen, die Macht haben, die ein Amt übernehmen. Ich will sie anerkennen und sagen, du bist mein König und mein Herr. Und ich will nicht für mich dann der Richter sein, der sagt, was richtig und falsch ist, denn das weiß ich nicht. Heute Morgen war noch eine junge Frau hier, die wollte den Münsterlandplatz, den Kiezgartner Münsterlandplatz mieten. Hatte vergessen, den Schlüssel zu holen, hatte gestern angerufen, ich sagte, musste heute Morgen eben vorbeikommen, können wir das eben machen. Und sagt dann, ja, wünsche euch viel Spaß. Und ich sage nur, was ich denke, jeder auf seine Weise. Dann sagte sie mir, können Sie nicht für schönes Wetter noch beten? Dann habe ich ihr gesagt, ich, jeder auf seine Weise. Ich habe gesagt, ich bete nicht fürs Wetter, weil mir fehlt der Gesamtzusammenhang. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ist vielleicht auch ein blödes Beispiel. Aber wer hält die Welt in seiner Hand und weiß um all das, was geschieht? Ich? Und deswegen versuche ich mit meinen Gebeten und nicht in das Weltgeschehen einzugreifen. Weil mir fehlt der Gesamtüberblick. Ich will dem Vertrauen, dass Gott es mit seinen Menschen und mit uns gut macht. Dass er immer wieder auch Menschen beruft, die dann Verantwortung übernehmen und sich darin mühen. Und die will ich auch anerkennen und will aber am Ende mich auch mäßigen in der Beurteilung. Und das fällt mir auch schwer. Ich lade uns ein, dass wir noch miteinander beten. Und ich möchte drei von euch bitten zu beten. Ich sehe, sag mal, das, was in unserer Welt passiert, im Kleinen wie im Großen, schon sehr kritisch. Ich bin nicht so ein Typ, der dann Angst hat, aber ich bin schon besorgt in Bezug auf das, was geschieht und was wir dort machen. Dieses Sondervermögen, ich finde, wir sollten es ruhig aufnehmen, aber nicht für Aufrüstung.